Neugier. Schlauer werden durch Wissenschaft.
Schlauer werden, den eigenen Horizont erweitern, erfahren, woran Forscherinnen und Wissenschaftler arbeiten, tüfteln. All das kann man hier bei uns und mit uns. Das ist der Neugier-Podcast. Ich bin Matthias Pascottini und ich freue mich sehr, dass ihr heute zuhört. Wenn euch die heutige Folge gefällt, dann schon jetzt im Vorhinein eine Bitte. Bitte gern den Kanal abonnieren, an Freunde und Freundinnen weiterempfehlen und uns bewerten. Das hilft uns total weiter. Was an der Stelle auch mal festgehalten werden muss, diese Gespräche führen reale Menschen miteinander. Wir sitzen uns gegenüber in Fleisch und Blut. Die Stimmen werden nicht von irgendeiner künstlichen Intelligenz simuliert oder so. Auch wenn ich wenig Zweifel habe, dass das in Zukunft ohne große Hexerei möglich wäre. Und damit sind wir eigentlich schon mittendrin im heutigen Thema. Wir können über die heutige Folge den Titel KI in der Hochschullehre stellen. Unser Gast heute beschäftigt sich nämlich mit dem Thema sehr intensiv, vor allem mit dem Einsatz von KI in der Lehre für Studierende, für Hochschulen. Und ich freue mich sehr, dass sie uns heute davon erzählt. Herzlich willkommen, Corinna Engelhardt-Nowitzki.
Ja, hallo, ich freue mich auch. Es ist ein wichtiges und spannendes Thema.
Wer Sie sind und was Sie bewegt, jetzt ganz kompakt in unserem Wordrap.
Neugier. Schlauer werden durch Wissenschaft. Der Wordrap.
Ich bin Corinna Engelhardt-Nowitzki, wissenschaftliche Geschäftsführerin der FH Joanneum in Graz, Kapfenberg und Bad Gleichenberg und bin in dem Sinne für die Gestaltung der inhaltlichen Agenden des Hauses zusammen natürlich mit unseren Lehrenden, zusammen mit unseren Studiengangsleitungen, zusammen mit den akademischen Gremien und im Zusammenspiel mit den entsprechenden Serviceabteilungen zuständig.
Meine bisherige Berufslaufbahn?
Die ist sehr, sehr bunt. Ich habe zunächst einmal Betriebswirtschaft studiert und habe mir dann gesagt, ich muss ins Unternehmen gehen, wenn ich über Unternehmen etwas wissen will. Und habe mich dann aber zunehmend technischen Inhalten zugewandt, einerseits in der Halbleiterproduktion und auf der anderen Seite dann auch in meiner Dissertation an der Mondan-Universität Leoben. Und habe im Grunde schon an der Uni mein Herz für die Lehre entdeckt. Habe als Tutor ein bisschen was unterrichtet, Datenbanken und Programmieren. Habe dann später berufsbegleitend als externe Lehrbeauftragte unterrichtet und habe eine ganz lustige Österreich-Reise hinter mir. Ich war zunächst in München berufstätig und bin immer tageweise extern zum Lehren nach Österreich gekommen. War dann eben fix an der Mondan-Universität als Professorin, habe dort die Informationslogistik als Studiengang aufgebaut. War danach an der FH Oberösterreich, Stichwort Forschung zum Thema Supply Chain. Und da sehr, sehr spannend, Veränderungsfähigkeit von Systemen. Und das hatte ganz viel mit Informationen zu tun. Und bin dann sozusagen im Umweg über Wien, Mechatronik, Robotik, Studiengangsleitungsaufgaben und Departmentleitung hierher gekommen. Man kann sagen, zusammenfassend, ich bin ein bisschen ein bunter Hund. Ich weiß von ganz wenig, ganz viel, sage ich manchmal auch. Was aber den Vorteil für meine jetzige Aufgabe hat, ich kann, denke ich, mich in sehr viele Disziplinen hineindenken und bin sehr gesprächsfähig mit den jeweiligen Experten und Expertinnen. Es gibt ein paar Dinge, die sind neu und faszinierend. Das sind die Design-Themen zum Beispiel oder die Gesundheitsthemen. Es gibt Themen, die gibt es überall und da sind wir schon eigentlich mit bei der Artificial Intelligence.
Sie haben gerade gesagt, ich kann von wenig ganz viel. Meinen Sie es nicht umgekehrt?
Ich weiß über ganz viel ganz wenig, hätte ich sagen wollen.
Ja, ja genau. Schon, oder?
Ja, nein, dann war das ein freudscher Versprecher.
Mein Fachgebiet ist?
Mein ursprüngliches Fachgebiet liegt in dem Thema Informationsmanagement mit Bezug einerseits zur Betriebswirtschaft, das Management und zur Informatik auf der anderen Seite, ist dann weitergegangen ins Wissensmanagement, in die Logistik und ist über die Technik dann mit einem kleinen Ausflug zur Mechatronik gesegnet. Das heißt, ich bin nicht der tiefe Forscher, ich habe natürlich publiziert auf diesen ganzen Themen, das muss man tun, wenn man sich akademisch etablieren will, war aber immer mehr der interdisziplinär Arbeitende und habe ein Herz entdeckt, wie man auf diesen Themen Scientific Writing, Scientific Thinking und Publishing tut, das heißt auch das wissenschaftliche Arbeiten über diese ganzen Themen, das ist etwas, wo ich großer Fan bin und es auch gerne selber noch tue.
Das fasziniert mich an meiner Arbeit.
Die Arbeit mit den Menschen. Einmal die Arbeit mit den jungen Menschen an der Hochschule. Wir haben eigentlich den besten Job ever in diese Richtung, weil es immer inspirierend, nicht immer leicht, aber immer Austausch und innovativ ist. Es ist dann die Arbeit natürlich auch mit den verschiedenen Kollegen und Kolleginnen, die in den Fachdisziplinen ganz faszinierende Dinge tun. Das Thema an sich, Hochschule ist vorne dran, unterrichten, lehren, weitergeben, moderieren, das sind alles Dinge, die mir sehr taugen. Und wenn ich jetzt das Ganze noch im Sinne eines Multiplikators organisieren darf und gestalten darf, großartig, ich bin genau da, wo ich sein möchte.
Wir haben es gehört, Sie haben einen sehr bunten Lebenslauf mit sehr vielen unterschiedlichen Stationen und unterschiedlichen Fachrichtungen. Können Sie sich noch an den ersten Kontakt zu diesem Thema künstliche Intelligenz erinnern?
Sehr, sehr gut. Das war ein Projekt, das ich ins Leben gerufen habe an einer meiner früheren Hochschulen. Und da ging es darum, Artificial Intelligence begreifbar zu machen, demystify. Was ist das, was hat es damit auf sich? Und ich habe gleichzeitig im Projekt mit meinen Experten und Expertinnen, die das natürlich dann in die Tiefe technisch betrieben haben, sehr viel lernen dürfen, aber auch sehr viel lernen dürfen, wie man es übersetzt und wie man sich der Frage stellt, was bedeutet das eigentlich für uns? Und durfte das dann später auch in Expertengremien vertreten mit der Frage nämlich, was macht es bei uns mit der Gesellschaft, was macht es mit der Industrie, also beispielsweise Diskussionen, die wir im Rat für Robotik hatten. Und wie kann sich Österreich aufstellen, um an diesen Themen vorne dran zu sein und dort wiederum interdisziplinär zu diskutieren auf einer strategischen Ebene. Bis hin zu kleinen einzelnen Themen mal über die Schulter zu schauen. Leider habe ich es nie wirklich selber in die Tiefe machen dürfen. Na, wie funktioniert denn eigentlich eine solche Bilderkennung? Was muss man da machen und wie sehen die Codes aus, wenn man dann mehrere neuronale Netzwerke zusammenspannt.
Abgesehen von der fachlichen Komponente, wie wäre die emotionale Sichtweise? Also das erste Mal, wenn man merkt, da unter Anführungszeichen sehr laienhaft ausgedrückt, da denkt was von selbst, kommt selbst zu Schlüssen.
Naja, das war kein großes Geheimnis für mich. Ich musste es für mich nicht groß demystifizieren, denn nichts denkt von selbst. Das ist Code, das ist Programm, das ist Statistik. Eher ist die Frage die, es kann Dinge emulieren, von denen wir glauben würden, sie sind kreativ, oder es kann auch Emotionen emulieren. Was meine ich mit emulieren? So tun, als ob es sie hätte. Und ich habe faszinierend gefunden, wie sehr man diesen Eindruck erzeugen kann mit einem simplen Code. Und auch eine der ersten Begegnungen, nicht mit der KI, sondern mit der Robotik, war ein sprechender Roboter, der hat voll aufs Kindchenschema gewirkt. Den fanden alle süß und sofort habe ich ausgestandene und ausgewachsene Experten und Expertinnen der Robotik in Kindersprache mit dem Roboter reden hören. Das heißt, wir Menschen bauen auch zu diesen Dingen in der Faszination eine Beziehung auf, obwohl wir wissen, dass es Maschinen sind, ganz bewusst. Und das sind einfach Dinge, die mich fasziniert haben. Auch dafür gibt es Experten in der Roboterpsychologie beispielsweise. Aber das war eigentlich im Grunde die Neugier, die mich getrieben hat und dann die Frage, was macht das mit uns und wo kann es uns helfen?
Gehen wir nochmal alles zurück auf Anfang, alles nochmal zum Start. Was bedeutet denn künstliche Intelligenz eigentlich? Was meinen Sie, wenn Sie darüber sprechen?
Naja, ich ziehe mich jetzt zurück mal auf eine sehr alte Definition, die da heißt, künstliche Intelligenz ist, wenn ein Computer etwas tun kann, was bisher eigentlich Menschen vorbehalten war. Und in der Tat, künstliche Intelligenz ist ein ganz furchtbarer Begriff, das kann alles Mögliche sein. Typischerweise würden wir mit den Dingen, die wir jetzt gegenüber auf der Straße oder in unseren Kaffeemaschinen finden, eher davon reden, das sind Dinge, die mit Machine Learning und mit neuronalen Netzen umgesetzt sind. Die KI, die entweder in Horrorfilmen alles kann, alles tut, alles will oder die in etwas positiver gestimmten Filmen dann ganz tolle Dinge für die Menschheit tut, egal was es ist. Also diese ganz allgemeine, breite, generative KI, denke ich, die gibt es noch nicht. Insofern muss man sehr präzise sein, wenn man die Frage stellt, was ist eigentlich KI und wovon spreche ich? Und typischerweise wären das jetzt bei uns Dinge oder Algorithmen, muss ich genauer sagen, Programmstrukturen, die einen ganz bestimmten Zweck erfüllen, die also zum Beispiel erkennen können, wenn ich etwas greife als Roboter, wie rum liegt denn die Streichholzschachtel, die ich da anheben muss und wie rum kann ich sie greifen. Oder auch ein ganz spannendes Projekt, was wir mal mit einem Team betrieben haben, wenn ich alte Noten aus gregorianischen Zeiten erkennen und auf neue umsetzen muss, dann muss ich einfach im Bild erkennen, wie viele Quadrate hat das denn und ist es schwarz oder ist es nur mit weißem Rand gesegnet. Also das sind sehr spezifische Dinge und jedes von denen ist total anders. Keine KI kann alles.
Verstehen Sie Menschen, denen dieses ganze Thema ein bisschen einen flauen Magen bereitet, die das ein bisschen gruselig finden, wenn sie so populäre Dinge wie ChatGPT benutzen oder irgendwie lesen, wie andere künstliche Intelligenzen in sekundenschnelle Arbeiten erledigen, für die wir Menschen deutlich länger gebraucht haben bislang?
Sehr sogar, denn eines ist ganz wichtig. Das Allerwichtigste ist, glaube ich, dass man zu jeder Zeit merkt, hat man es mit einem Menschen zu tun. Sie haben es am Anfang im Podcast so gesagt oder sitze ich einer KI gegenüber. Das heißt, es ist sehr viel Raum für Manipulation und man kann sehr viele unethische Dinge tun, wo gar nicht vielleicht bekannt ist, dass dahinter ein künstlich intelligenter Algorithmus sitzt. Das zweite Thema ist, was tut ein solcher künstlich intelligenter Algorithmus? Er greift auf Daten zu, die er irgendwo gefunden hat und macht mit den Daten etwas. Wenn jetzt diese Daten diskriminierend sind, naja, logischerweise ist dann das Ergebnis diskriminierend. Und eigentlich ist es eher so, je mehr ich über diese Dinge weiß, desto vorsichtiger werde ich damit, was man damit machen kann. Denn unbedarft auf das zuzugehen, ist sicher nicht die richtige Idee. Umgekehrt könnte man sagen, gut, dann regulieren und verbieten wir es. Ist auch nicht so ideal. Ich glaube, wir müssen, Stichwort Experimental Sandbox, ausprobieren, um zu sehen, was kann das und aber auch, was wünschen wir uns nicht und welche unerwünschten Wirkungen würden wir bei uns gerne abstellen oder regulieren.
Welchen zeitlichen Druck nehmen Sie denn wahr, dass man sich auf diese Technologie noch einlässt? Die sind ja jetzt da und sie werden auch nicht mehr weggehen.
Also ich glaube, es ist ganz wichtig, begonnen bei der Jugend, dass man versteht, dass man hinterfragen muss, was ein System ausspuckt. Und zwar ganz egal, ob es ein künstliches Intelligenzsystem ist oder ob es welche Art von System auch immer ist. Und das wäre mir wichtig, kritisch zu fragen, was ist der Output wert? Auch kritisch zu fragen, was stelle ich damit an und was kann ich damit machen? Ich sage ein Beispiel, wenn ich auf irgendeinem Online-Shop jetzt eine Laptop-Tasche bestelle, dann kommt daraufhin der Vorschlag, ich möchte doch einen Laptop dazu kaufen. Dann würden wir Menschen das sofort als unsinnig bezeichnen, weil uns klar ist, nein, andersrum, erst der Laptop, dann die Tasche. Für die Statistik ist, wenn ich der Korrelation, das ist der Fachbegriff dazu, für diesen Zusammenhang keine Richtung gebe. Da funktioniert es rechnerisch in beide Richtungen, ist aber Blödsinn. Und ich glaube, das Gefährliche ist, wenn man Blödsinn merkt, dann ist es lustig und da gibt es viele lustige Beispiele. Wenn man Blödsinn aber nicht bemerkt oder wenn Blödsinn tatsächlich diskriminiert, um es vereinfacht zu sagen, dann ist das nicht sehr gut und auch damit müssen wir uns konfrontieren und vor allem wir müssen es bemerken. Und das ist, glaube ich, die größte Gefahr, dass man unreflektiert Systeme, die vermeintlich komfortabel sind, übernimmt, mit denen arbeitet, aber sich gar nicht bewusst macht, was das eigentlich bedeutet.
Das heißt, wir sind technisch wahrscheinlich schon ein paar Schritte weiter, als wir sind, wenn es darum geht, uns ethische Normen, auf die wir uns einigen, zu überlegen oder auch rechtliche Normen zu überlegen.
Absolut, so ist es. Und da gibt es dann immer klassische Beispiele, wie würde ein Algorithmus entscheiden, wenn man nur schlechte Optionen hat, also nach dem Motto, ich bin ein autonomes Fahrzeug und ich weiß, der Unfall ist unvermeidbar. Wen bringe ich denn um, die Dame mit dem Kinderwagen oder den alten Herrn auf der anderen Seite? Das heißt, die Dilemmata sind bekannt, aber es gibt auch viele Dinge, die eben weniger bekannt und weniger sichtbar sind. Und da ist natürlich immer die Gefahr in Eigeninteressen von Organisationen, von Firmen, dass Dinge passieren, die wir uns nicht wünschen. Es gibt aber auch das Gegenargument, nämlich wenn wir es nicht tun, wenn wir es verbieten, wenn wir uns verschließen, ja, was wird passieren? Es wird dann Technologie zu uns importiert aus Ländern, die möglicherweise nicht unseren ethischen Anspruch haben und wir sind abgehängt. Das heißt, die Angst davor ist es weniger, sondern mein Appell ist eigentlich, lass es uns möglichst gut verstehen, lass uns sichtbar machen, was kann es, wo hilft es uns, wo tut es was Gutes. Denn es ist ein bisschen ähnlich wie im guten Beispiel vom Paul Watzlawick mit dem Hammer. Mit einem Hammer kann ich ganz viele Dinge tun. Die Frage, ob sie gute oder weniger gute sind, ist eine andere und ich denke, da müssen wir die Technologie erfassen.
Es ist bei künstlicher Intelligenz ja so, dass man irgendwas an Informationen reingibt, dann passiert irgendwas dazwischen, was man bei komplexen Systemen auch nicht mehr verstehen, nicht mehr nachvollziehen kann und dann spuckt das System was aus oder das Modell was aus. Gibt es bei Ihnen auch so dieses Gefühl, dass es irgendwann zu komplex werden kann, so beängstigend, dass es uns bedroht als Mensch in irgendeiner Form?
Naja, ich bin kein Fan der Horrorszenarien, in denen dann der Auftrag, man möge Briefmarken sammeln, eine KI dazu veranlasst, den Planeten auszuradieren, nur damit Briefmarken produziert werden können und ähnliche Beispiele. Aber natürlich gibt es viele Systeme, die wir nicht mehr verstehen und dazu brauche ich gar keine künstliche Intelligenz. Das reicht eigentlich, wenn ein Programm schneller als ich berechnen kann, ob und wohin ich ausweichen soll. Das geht, je nachdem, was für eine Aufgabe es ist, völlig ohne Intelligenz. Und dann muss ich sicherstellen, dass ich diese technologischen Systeme beherrschen, was immer dann, wenn es ethische Entscheidungen sind, schwieriger wird. Also ja, das wird so sein. Und Sie haben es vorhin schon angesprochen, dass die Normen und die Gesetze dahinter herhängen, ist ein bisschen ein Problem. Eigentlich ein Problem von zweierlei Hinsicht. Es soll uns nichts passieren, was wir nicht wünschen. Aber wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht nur bremsen und dann irgendwann im Wettbewerb abgehängt sind. Denn davon haben wir natürlich auch nichts gehabt. Mhm. Also diese gute Mitte zu finden und diese Fähigkeit von Menschen mit egal, KI oder anderen komplexen Programmen gut umzugehen und zu wissen, was können sie nicht und worauf muss ich aufpassen. Die Kompetenz ist eigentlich das, was wir entwickeln sollten.
Kompetenz ist eine sehr schöne Brücke zu dem konkreten Fall, über den wir heute sprechen wollen, oder das konkrete Anwendungsfeld, und zwar KI in der Lehre. Wie wird sich denn, ganz allgemein gefragt, die Lehre an Schulen, Hochschulen im Speziellen, Universitäten durch künstliche Intelligenz verändern?
Also ich sehe zwei Entwicklungen, eine relativ kurzfristig, nämlich die Frage, wer hat denn die Masterarbeit geschrieben, Sie selbst oder Ihr Chat, wie auch immer wir es nennen. Und das Zweite, sehr viel vorwärtsgerichteter, ich glaube, E-Learning wird ganz andere Möglichkeiten bekommen. Bleiben wir vielleicht mal beim Ersten. Wenn ich einen Taschenrechner benutze, wäre ich als Mathematiker niemals mit der Idee verhaftet, dass ich irgendwie kein guter Mathematiker wäre. Natürlich benutze ich einen Taschenrechner. Umgekehrt, wenn ich Professor oder Professorin, egal welcher Profession bin, wird irgendwann es so sein, meine Vorhersage, dass generative KI, also KIs, die Texte mit Wahrscheinlichkeiten erzeugen können, so wie ChatGPT, die werden mir Teile meiner Arbeit abnehmen können. Bin ich deswegen weniger wert? Nein, sicher nicht. Umgekehrt, um bei der Mathematik und beim Taschenrechner zu bleiben, wenn ich wissen möchte, ob jemand, bei dem ich das Lernziel habe als Schüler oder Schülerin, ich möchte Kopfrechnen üben, das kann, dann werde ich wahrscheinlich ihn oder sie an die Tafel bitten und werde ums Vorrechnen bitten und der Taschenrechner liegt weit weg. Und das sind einfach Dinge, wo wir uns klar machen müssen, was wollen wir unterrichten, was sind die Ziele und wo muss ich vielleicht nachweisen, dass ich es ohne Hilfe kann und ab welchem Punkt stellt sich gar nicht die Frage, ob ich es mit oder ohne gemacht habe, sondern bin ich mehr als die Antwort meiner generativen KI. Und ich glaube, das ist ein großer Umbruch, wo die Schüler, Schülerinnen, Studierenden viel schneller als wir, meine Generation, die schon ein bisschen doch älter ist und vielleicht auch die Zeit gar nicht hat, sich mit ganz vielen Tools vertraut macht. Diese Tools sind alle öffentlich, diese Tools sind zumindest in einfachen Versionen alle bezahlbar und die gehen hin und experimentieren und tun das natürlich und das ist großartig, denn eigentlich erwarten wir, dass sie später in ihrer Lebens- und Arbeitswelt damit umgehen können. Jetzt muss ich nur als Lehrender oder Lehrende das Problem lösen, wer bin ich dann noch? Offensichtlich nicht mehr derjenige, der geschliffene Texte anbietet, aber, und das ist eine große Chance, die ich sehe, derjenige, der dann darüber diskutieren kann, was von der Antwort, die dann zurückkommt von diesen generativen KI-Tools, ist eigentlich gut und brauchbar. Das heißt, wir können, und das ist die große Chance, die ich sehe, eine Kultur des kritischen Hinterfragens von Antworten wieder haben. Und das ist etwas, was ich ein bisschen manchmal vermisse. Das kritische Fragen geht in der Zeit unter und geht in vielen Multiple-Choice-Tests unter. Aber die Herausforderung für Lehrende ist natürlich groß. Denn das Monopol für die Erzeugung schöner Texte ist jetzt sozusagen kein Monopol mehr, nicht mehr uns Menschen überlassen, sondern mittlerweile können Computer das auch.
Aber genau diese Fähigkeiten, eben zu wissen, woher hole ich mir denn Informationen und Informationen einzuschätzen, ist ja was, was im Berufsalltag häufig so passiert. Also gerade in der Informatik zum Beispiel ist es ja ganz häufig so, dass bei ganz vielen Programmieraufgaben man nur zuerst mal schauen muss, okay, wie haben andere das gelöst? Also ich muss zuerst mal wissen, wie google ich richtig, damit ich zu dem Ergebnis komme. Das ist wahrscheinlich auch eine Fähigkeit, die wir im Umgang mit KI kultivieren müssen.
Absolut. Wir würden es vielleicht in der KI nennen, das sogenannte Prompten. Das heißt, wie muss ich ein ChatGPT oder beliebige andere ähnliche Programme richtig anweisen, damit es vernünftige Antworten gibt? Und auch das ist eine Fähigkeit. Und da muss ich im Grunde selber so viel über das Thema wissen, beziehungsweise vielleicht auch interaktiv mit diesem Programm lernen. Das ist ja auch was, was völlig neu ist, dass ich danach wirklich gut fragen kann. Also ich mache das selber in meinem Thema auch. Ich habe noch nie irgendwo eine Präsentation erstellen lassen, sie genommen, mitgenommen und verwendet. Aber sehr, sehr oft habe ich mich mit einer KI unterhalten und bin im Unterhalten auf gute Ideen gekommen, habe die da aber dann mit meinem Wissen und mit meinen Ideen angereichert. Und dieses Zusammenspiel, was mache ich mit dem Taschenrechner und was überlege ich mir tatsächlich selber, das würde sich der Mathematikprofessor oder die Mathematikprofessorin wahrscheinlich auch stellen. Und das müssen wir alle miteinander lernen. Deswegen ist es der erste Reflex, Hilfe, wie können wir rauskriegen, ob eine zum Beispiel Bachelor- oder Masterarbeit mit KI geschrieben wurde, ist nicht nachweisbar. Und selbst wenn es nachweisbar wäre, reden wir bei der KI ja immer über Wahrscheinlichkeiten. Also mit anderen Worten, da komme ich nie auf einen juristischen Zweig. Und dann kommt das Widersinnige, ich möchte als Hochschule innovativ sein und dann will ich verbieten, mit den Tools zu arbeiten. Ich möchte Damen und Herren ausbilden, die als Absolventen, Absolventinnen erfolgreich im Beruf sind und will ihnen verbieten, das Thema zu nehmen. Nein, sondern wir müssen einfach überlegen, was ändert sich. Und wofür bleibt, und das ist meine Hoffnung, auch mehr Zeit. Denn worunter leiden Lehrende chronisch zu wenig Zeit, um Arbeiten zu betreuen, um Dinge durchzulesen, um sich Neues zu überlegen, all diese ganzen Dinge. Das heißt, wenn ich mich jetzt selber auch in meiner eigenen Arbeit ein Stück entlasten kann, und das müssen wir lernen, wie das geht, habe ich mehr Zeit für das, was Menschen eigentlich gut können.
Wie gehe ich dieses Lernen denn an? Wie mache ich das? Gerade bei einer Technologie, die selbst sich stark verändert und auch stark dazulernt oder komplexer wird, vielseitiger wird.
Naja, es gibt, würde ich mal sagen, unterschiedlich experimentierfreudige Menschen und Lerntypen. Das erste ist experimentieren, ausprobieren, tun. Das zweite aber ist natürlich, ich muss nicht alles selber neu erfinden. Wir bieten zum Beispiel an der FH Joanneum Kurzschulungen an, wo wir auch Tools zeigen, wo wir Beispiele zeigen, was geht und was nicht geht. Und mit diesen dann zu wachsen, ist eine gute Idee, auch Beispiele von Kollegen, von Kolleginnen oder auch zum Beispiel mit einer Gruppe von Studierenden Dinge erarbeiten. Dann machen wir eben einmal ein Projekt, wo die Aufgabe genau heißt, bitte lassen Sie sich die Antwort von der KI geben, welche auch immer Sie spannend finden, und dann reden wir drüber, was kann das Ganze. Ja, also viel tun und dann Stück für Stück, Sie hatten es vorhin gesagt, die Regeln dafür auch nachziehen. Was geht gar nicht? Also gar nicht geht zum Beispiel in unserer Profession, wenn ich mir Hilfe hole und nicht angebe, dass ich mir Hilfe geholt habe. Das ist dann Ghostwriting, und auch mit solchen Fragen muss man sich beschäftigen.
Wo sehen Sie die vielversprechendsten Einsatzgebiete in der Lehre für künstliche Intelligenz? Gibt es schon so ganz praktische Anwendungsfälle, wo Sie sagen, ja, da wird es wohl als erster gut einsetzbar sein?
Ganz, ganz viel, und vielleicht ein Missverständnis noch aufzuklären. Es ist keine Revolution, die jetzt plötzlich da sind. Also zum Beispiel unsere Designstudiengänge arbeiten seit Jahren damit und haben sich eher gewundert, warum das jetzt so ein Hype wird, weil es speziell zur Bilderzeugung und zu ähnlichen Dingen dort ein ganz gängiges Tool ist und auch künstlerisch verwendet wird. Jede Art der Erzeugung von Text, das kann sein, ich möchte ein Grundlagenkapitel für eine Seminararbeit schreiben, das kann sein, ich möchte die 5 wichtigsten Punkte für ein Referat irgendwo aus einem Grundlagenbuch für die Mechanik zusammengefasst haben. Das kann auch sein, ich möchte Texte übersetzen, da wird es immer besser werden, aber auch zunehmend Strukturierung in Bilder und in ähnliche Dinge. Wo es dann noch ganz groß ist, natürlich klarerweise die Informatik. Schreibe mir einen Code, der Folgendes kann. Da muss man dann nur noch lernen, wie man die KI anweisen muss, und bekommt schon relativ gute Codes, die man dann vielleicht noch verbessern muss und mit mehreren Durchgängen dabei hat. Also da gibt es ganz viele spannende Dinge.
Was passiert denn mit Lehrenden, die dieser Reise sehr kritisch gegenüberstehen und sagen, ich glaube, ich will auf diese Reise nicht mit? Das klingt nämlich danach, dass dann ganz wirklich sehr fremde, dem Ursprungsfach fremde Fähigkeiten gefragt sind.
Naja, es kommt ein bisschen nicht nur auf die Fachdomäne an, sondern auch was und wie ich unterrichte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine KI zum Beispiel künftig unseren kommenden Gesundheitsspezialisten und Spezialistinnen zeigt, wie man einen Menschen intubiert. Ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass man sagt, da gibt es ergänzendes Videomaterial, was man sich zur Vorbereitung schon mal anschaut, aber dann die Handhabung muss im Labor passieren. Das heißt, man kann sich möglicherweise schon auf Dinge spezialisieren, wo man sagt, ich lebe davon, dass ich Dinge tue, die nicht ersetzt werden. Ich glaube trotzdem nicht, dass man dran vorbeikommen wird, wenn man noch länger unterrichtet. Denn es geht ja nicht nur um die Frage, was mache ich anders als die KI, sondern es geht auch um die Frage, wie kann ich mich denn in meiner eigenen Arbeit auch unterstützen lassen. Also ich denke, es wird langfristig ein Umgewöhnen dabei sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir es auf Dauer nicht können. Ich würde an der Stelle einfach hoffen, dass auch wir Lehrende deswegen lehren, weil wir neugierig sind, uns Dinge zu erschließen.
Wie nutzen Sie denn selbst heute schon KI-Tools in Ihrem Alltag?
Das eine ist, ich lasse mir manchmal Texte erstellen. Ich habe es auch schon in einer Publikation einmal gemacht, nicht in einer wissenschaftlichen, aber ich habe darunter geschrieben, übrigens, dieses Kapitel, dieses Statement wurde mit ChatGPT geschrieben, weil es da auch um künstliche Intelligenz ging. Ich nutze es manchmal, um ganz schnell den Überblick über ein fremdes Thema zu bekommen, was sich für die Suchmaschine nicht eignet, denn das muss man auch wissen, ChatGPT und ähnliche sind keine Suchmaschinen. Und dann selbst von dort weiterzudenken. Ich habe es auch schon genutzt, um mich im Dialog, Stichwort Assoziationen, mit anregen zu lassen, Fragen zu haben. Und sehr neugierig bin ich darauf, was passiert eigentlich, wenn ein kleiner Paradigmenwechsel kommt. Nämlich wenn diese Tools, und das wird sicher so sein, irgendwann einmal so weit sind, dass nicht ich immer das Tool prompten und fragen muss, sondern dass irgendwann zwischendurch meine KI sich einschaltet und sage, wäre es nicht gut, du würdest mal Folgendes fragen. Und das wird dann ein bisschen spooky natürlich, denn das bedeutet auch, die KI müsste ja zuhören. Die müsste mir ja sozusagen wissen, was ich tue. Und da kommen wir dann sehr schnell in Fragen, aber warum weiß sie, was ich da tue und mit welchen Daten und wo gehen die sonst noch hin? Und genau solche Fragen geht es eben zu erkunden und auch in der Frage, was heißt das dann?
Obwohl das natürlich wie eine logische Konsequenz des Ist-Zustands klingt, dass das irgendwann mal passiert. Wir haben Uhren am Handgelenk oder Handys, die darauf programmiert sind oder die Fähigkeit haben, zuzuhören und irgendwelche Befehle auszuführen. Wir haben dann momentan primär von anderen Anbietern, aber eben Programme wie ChatGPT. Wenn das mal aus einer Hand kommt, ist das ja mehr oder weniger der nächste logische Schritt.
Absolut, und deswegen muss man sich eben auch damit auseinandersetzen, was das bedeutet, was davon man möchte und was davon man nicht möchte.
Wie stehen Sie denn zu diesem Thema, dass all diese Technologien oder der Großteil nicht aus Europa kommt? Großteils sind es amerikanische Anbieter, die führend sind am Markt, und da ist es traditionell so, dass Themen wie Datenschutz und all diese Sicherheitsthemen nicht auf unserem Standard gehandhabt werden.
Finde ich sehr, sehr kritisch, und deswegen mein Aufruf, lass uns bitte die Dinge tun, lass uns auch entsprechend Entwicklung und Forschung in diese Dinge stecken. Und auf der anderen Seite ist die Frage, ob nicht bei ganz vielen Dingen da der Zug auch teilweise schon ein bisschen abgefahren ist. Ich glaube nicht, dass wir OpenAI oder ähnliche Dinge nachbilden müssen oder können, sondern es ist eher die Frage, was können wir ergänzend tun. Aber genau das ist die Gefahr, dass wenn wir es nicht tun, es wer anders tut, und wir mittlerweile so global vernetzt, dass wir eben dann die Dinge zu anderen Bedingungen einkaufen. Und wenn wir es dann nicht tun, aber wiederum andere Länder das assimilieren, wird es uns auch nicht gut tun. Und so diese Mischung, europäische Werte erhalten zu können, aber gleichzeitig wettbewerbsfähig zu bleiben, das wird eine Kunst. Und dann, denke ich, wird es darum gehen, die Frage zu stellen, und wo ist unser USP, wie man sagen würde, unser Unique Selling Proposition, unsere Einzigartigkeit. Und das, denke ich, im Augenblick gibt es ganz viele Dinge, wo Menschen einzigartig sind, wo Lehrende, wenn wir auf meine Rolle gehen, einzigartig sind und wo auch möglicherweise wir in Europa einzigartige Qualitäten haben, auf die sich zu besinnen, die zu stärken und ganz klar zu machen, was macht die Maschine, was macht der Mensch, was macht die Gesellschaft. Ich glaube, das ist eine Stärke, die wir dort fördern könnten. Es ist ein bisschen abstrakt, aber wenn man in die Lehre zurückgeht, genau damit beschäftigen wir uns jeden Tag, nämlich wie sieht denn eigentlich eine Bachelor-Arbeitsbetreuung von übermorgen aus, die ist vielleicht anders. Mhm. Denn ich brauche sicherlich nicht mehr Hinweise zum guten Schreiben zu geben, wenn der Gegenüberliegende, den ich betreue, das kann, und wenn uns teilweise auch der GPT dabei hilft. Wobei, eines möchte ich auch warnen, es gibt noch einen Fachbegriff, das sogenannte De-Skilling. Was meinen wir damit? Alles macht der Algorithmus und wir verlernen das. Beispiel aus der Chirurgie, wenn jetzt beispielsweise nur noch ein Roboter komplexe Operationen durchführen würde und der Arzt steht daneben und schaut zu und dann fällt aus irgendeinem Grund der Strom aus und das Notstromaggregat oder mein Herz ist so anders, dass der Roboter das nicht tun kann, dann hätte ich ja schon gerne einen Arzt, der jetzt nicht nur theoretisch zugeguckt hat und vor 20 Jahren mal ein Herz transplantiert hat, sondern dann wäre mir es lieb, dieser Arzt hätte selber auch schon ein paar hundert Operationen hinter sich. Und das ist, glaube ich, auch eine große Gefahr. Wir müssen es erstens lernen und wir müssen es aber zweitens auch immer lernen, dass wir die eigenen Fähigkeiten nicht vergessen haben. Und das sind einfach Fragen, mit denen wir uns beschäftigen müssen.
Sie haben früher gesagt, dass man die eigene Einzigartigkeit auch in den Fokus rücken muss. Das klingt für mich im ersten Gedanken gerade in der Lehre danach, dass es verstärkt auch um Soft Skills gehen muss. Wie spreche ich Studierende an? Wie komme ich mit ihnen in eine Beziehung? Denn den fachlichen Part, den wird mehr und mehr auch irgendwas KI-Unterstütztes handhaben können. Es geht vermutlich stark auch um die Vermittlung.
Absolut, denn es hat immer auch was mit Motivation zu tun, und wir haben ja Beispiele. Man hat zum Beispiel vor einigen Jahren, im vorigen Jahrhundert meines Wissens, versucht, ob man nicht Kinder besonders fördern könnte, wenn man ihnen englische Tonbänder vorspielt, und man hat festgestellt, sie lernen davon überhaupt nichts. Wenn dagegen ein Mensch mit ihnen Englisch spielt, ist es mit Emotionen verbunden, damit auch mit Adrenalin, mit Motivation und ähnlichen Dingen. Und darauf kommt es genau auch an, dass eben der reine, jetzt sage ich mal despektierlich, der reine Blechtrottel, mit dem man sich beschallen lassen kann, für viele Dinge nicht der Antwort ist.
Wie gliedert man denn als Lehrender, wenn man das Gespräch gehört hat und sich jetzt denkt, naja, eigentlich, ich sollte das auch in Angriff nehmen, ich will mich diesem Thema widmen. Wie gliedert man denn KI optimal in die eigene Lehre ein? Gehe ich da jetzt gleich all in und schieße im nächsten Semester aus allen Rohren mit künstlicher Intelligenzunterstützung oder besser Schritt für Schritt? Haben Sie da eine Richtschnur?
Na, wie isst man einen Elefanten in ganz kleinen Scheiben immer? Mhm. Man braucht ein bisschen Zeit dazu, man braucht ein bisschen Neugier dazu und ich würde mich erstmal umschauen und das gibt es mittlerweile und zu sagen, okay, wo sind denn die Möglichkeiten? Es gibt E-Books, es gibt jede Menge Internetseiten, es gibt auch ernstzunehmende Publikationen, da muss man schauen, es gibt Schulungen, wo man es hernimmt und sagt, okay, was sind prinzipiell die Möglichkeiten? Und dann würde ich mir aus diesem ganzen Buffet ein oder zwei Dinge heraussuchen, die sich besonders anbieten und für mich damit spielen. Ob das jetzt dann ist, ich möchte mir mal eine Unterlage erstellen lassen, das ist etwas, was mein Mann als Chemielehrer im Augenblick gerade tut, der lässt sich KI unterstützt, aber eben von ihm inhaltlich geleitet, im Augenblick molekularbiologische Dinge zusammenstellen. Oder aber man sagt, ich möchte unbedingt ein Projekt mit meinen Studierenden machen, ich habe eine Lehrveranstaltung, wo das passt, jetzt lass uns doch einmal solche Tools bewusst mit hineinnehmen und deren Antworten testen und meine Rolle wird es sein, die reflexive Frage dazu zu stellen oder. Das heißt, ich pick mir ein, zwei dieser Dinge raus und probiere sie aus. Werde dann mutig und wichtig ist, glaube ich, auch der Dialog unter den Lehrenden. Was hast du schon probiert? Was funktioniert gut? Was funktioniert weniger gut? Und dann dürfen wir nicht vergessen, es gibt ganz viele, die schon ganz weit sind, wo man auch über die Schulter schauen kann. Und beispielsweise, es gibt ja auch Software, wo sie vom Fach her schon drin ist. Ich denke, das Beispiel Enterprise Resource Planning Systeme, das ist eine betriebswirtschaftliche Software. Die würden sich wahrscheinlich auch wundern, wenn man sagt, KI ist neu. Nein, da ist es schon sehr, sehr lange ein Thema und gehört schon mit dazu. Also sich da Stück für Stück mit einzuklinken und auszuprobieren.
Wenn wir jetzt nochmal langsam in die Zielgerade kommend uns die FH Joanneum konkret anschauen. Wie möchten Sie diese Themen an der FH Joanneum angehen?
Also wir haben es zunächst einmal sehr niederschwellig begonnen, im Sinne mach Mut. Ich habe im Sommer zum Sommerfest einen kleinen Guerilla-Comic und Comic ist ja in der Akademie etwas, was auch polarisiert gemacht. Bewusst, weil ich gesagt habe, es ist Sommerfest und wir wollen nicht belehren oder unterrichten. Wir wollen einen Farbtupfen setzen, wo mal so ganz wesentliche Dinge dabei sind. Ich habe den auch Guerilla-mäßig alleine gemacht. Ich habe wahrscheinlich alle Designregeln verletzt und all diese ganzen Dinge. Und habe einfach gesagt, schaut mal hin. Das, was aber inhaltlich in diesem kleinen Comic Flyer steht, kann ein guter erster Orientierungsleitfaden sein. Was tut man nicht? Bitte geben Sie nie persönliche Daten ein. Auch ein paar nette Beispiele. Ich sage jetzt eines, ich kann mir problemlos innerhalb von zwei Zeilen, ohne dass ich viel wissen muss, einen Interviewleitfaden erzeugen lassen. Und wenn ich zum Beispiel unsere soziale Arbeit anschaue, unsere Gesundheitsberufe, aber auch andere, naja, das ist etwas, was bisher ein Studierender gemacht hat. Und was ich leider auch kann, ich kann dann sagen, bitte gib mir, mein Beispiel war von drei Diätologen, Diätologinnen, auch passende Antworten auf diese Fragen und von drei oder vier übergewichtigen Menschen auch. Das geht genauso. Das heißt, ich kann mein ganzes, wir nennen es empirisches Material, also alles das, was ich interviewmäßig erhoben hätte, auch dazu holen. Und da muss ich mir einfach bewusst machen, hoppala, das geht. Und muss dann anfangen zu überlegen, was bedeutet das? Kann ich jetzt Studierende noch daran bewerten, dass sie genau das getan haben? Denn ich weiß wirklich nicht, woher es kommt. Heißt aber auch, vielleicht ist noch ein Tipp für Lehrende, es wird mehr dazu gehen, den Prozess des Lernens zu beobachten. Ich kann sehr schnell feststellen, ob jemand über etwas was weiß oder nicht. Heißt vielleicht auch mehr mündliche Prüfungen und da schließt sich eine Schere, heißt vielleicht auch mehr Zeit und dort klug zu überlegen, was könnte es sein. Bedeutet, ich muss wissen, was geht und bedeutet im Umkehrschluss, ich muss wieder experimentieren. Und wir gehen mit kleinen Schritten drauf zu, auch mit kleinen Schulungen, die auch Spaß machen dürfen und die auch Mut machen sollen zum Experimentieren. Vielleicht eines noch, was ich vergessen habe. Wir sind derzeit in strategischen Gesprächen, natürlich auch mit unseren Studiengangsleitungen, unseren Führungskräften. Und dort geht schon auch der Auftrag, wie bereiten Sie strategisch Ihre Lehrenden vor auf dieses Thema und welche Unterstützung brauchen Sie wiederum von uns dazu? Von uns heißt von meinem Kollegen Martin Payer in der kaufmännischen Geschäftsführung und von mir in der wissenschaftlichen Geschäftsführung. Und es so zu flankieren, plus noch ein paar Sandboxes, ein paar Experimentierkästen im Haus aufzustellen, das tun wir, auch in Kooperation natürlich mit anderen Hochschulen.
Geht es da primär darum, auch fremde Technologien zu nutzen oder ist es durchaus auch denkbar, selbst in diesem Entwicklungsbereich Schwerpunkte zu setzen in Zukunft?
Also es ist denkbar, die Frage ist, im Dialekt gesagt, haben wir es im Kreuz? Ich glaube es nein, denn man muss sich vorstellen, wie viele Heerscharen von Programmierern und wie viel Geld da auch drinnen steckt. Ich glaube nicht, dass man das nachbauen sollte, wozu auch. Vielleicht ist es ganz sinnvoll, das ein oder andere nachzubauen, um es selber zu verstehen, aber ich glaube, man sollte es benutzen und weiterdenken.
Wir kommen damit ins Finish der heutigen Episode und stellen uns die gleiche letzte Frage, die wir uns immer stellen, und die lautet:
Neugier, schlauer werden durch Wissenschaft. Und wozu das alles?
Wenn Sie mich fragen, wozu KI in der Lehre, es ist da und Lehren ist was unglaublich Wichtiges, was unsere Gesellschaft weiterbringt. Es ist was, was mich persönlich mit großer Freude erfüllt, immer erfüllt hat. Das heißt, das ein bisschen besser zu machen, ist die Grundmotivation. Da ist es jetzt mehr Zufall, dass im Augenblick KI das Thema ist. Und es wird in ein paar Jahren auch noch weitergehen, wenn ich denke, Stichwort Learning Analytics, wenn eine KI nicht nur uns zuhört, sondern auch den Lernenden zuhört und die besser unterstützt, da werden ja auch großartige Dinge möglich. Da kann vielleicht jemand, der eine kognitive Schwäche hat oder auch eine Sehbehinderung, kann ganz andere Möglichkeiten haben, Zugang zu Bildung zu haben. Das heißt, einerseits das Tun, das Spaß am Tun, und auf der anderen Seite dann die Nützlichkeit und die Wichtigkeit, wenn wir uns als Menschheit und als Gesellschaft nicht über Lernen entwickeln, wie dann? Und das ist im Augenblick das Thema, was uns da weiterbringt und was in Anführungszeichen zufällig auch noch sehr, sehr spannend ist.
Danke Ihnen fürs Einblicke geben und fürs Kommen, Corinna Engelhardt-Nowitzki.
Dankeschön, war ein spannendes Gespräch.
Und danke auch euch fürs mit dabei sein und zuhören. Für alle, die dieses Technikthema wirklich interessiert, die jetzt noch Zeit haben und sagen, ja, ich würde noch gern weiterhören. Es gibt auch eine sehr spannende Folge unseres Alumni-Podcasts Lebensgeschichten und Studiensachen. Und zwar mit Philipp Trummer, findet ihr auch überall dort, wo es Podcasts gibt. Da haben wir unter anderem den Fokus auf das Thema Cybersecurity gelegt. Sehr, sehr spannend, große Hörempfehlung. Wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, werdet schlauer und bleibt neugierig. Ciao.
Neugier. Schlauer werden durch Wissenschaft.